Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Mein Name ist Jonathan Danubio und zu Gast sitzt heute neben mir Dr. Till Kinzel. Schön, dass Sie da sind.
Schönen Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja. Wir sprechen heute über das Buch Konservativismus von Panayotis Kondylis. Anlass ist, dass dieses Buch lange Zeit vergriffen war und zu Fantasiepreisen von 150, 200 Euro nur antiquarisch zu haben war. Und der Matthes und Seitz Verlag hat dieses Buch kürzlich neu aufgelegt. Und es ist ein Klassiker zur konservativen Ideengeschichte, der insofern besonders interessant ist, weil er mit einem gängigen Konservatismusverständnis aufräumt und eigentlich sagt, das, was wir so typischerweise Konservatismus nennen, ist eigentlich kein Konservatismus. Ja, also es ist eine sehr provokante These und wir möchten die heute nach und nach gemeinsam entwickeln und dem Hörer näher bringen. Ein weiterer Anlass zu dieser Folge, der sich allerdings erst im Nachhinein hinausgestellt hat, ist, dass Kondylis auch ein Jubiläum feiert, nämlich seinen 80. Geburtstag. Vorab noch zur Person unseres heutigen Gastes. Dr. Till Kinzel wurde 1968 in Berlin geboren. Er studierte neuere englische und amerikanische Literaturwissenschaft, promovierte zum Thema platonische Kulturkritik in Amerika, Studien zu Alan Blooms The Closing of the American Mind, habilitierte sich dann später mit dem Titel Die Tragödie und Komödie des amerikanischen Lebens, eine Studie zu Zuckermans Amerika in Philip Roth Amerika Trilogie. Ein bisschen Zungenbrecher. Wir haben jedenfalls für den interessierten Hörer beide Werke natürlich auch katalogisiert. Herr Kinzel ist darüber hinaus auch Autor für mehrere Zeitschriften, beispielsweise Cato oder Tumult. Bekannt geworden ist er auch als Übersetzer und Herausgeber des kolumbianischen Philosophen Nicolas Gomez Davila. Und er hat, soweit ich weiß, die erste und auch einzige deutschsprachige Monographie über Davila verfasst.
Also es gibt inzwischen noch zwei andere deutschsprachige Monographien, das muss man ehrlicherweise noch dazu sagen.
Aber dann haben Sie die erste verfasst. Ja. Okay. Ja, und Ihr aktuelles Buch ist eine Übersetzung von Walter Scotts Essay E.T.A. Hoffmann und das Übernatürliche, erschienen im Karolinger Verlag. Ja, darüber hinaus vielleicht auch für die Hörer interessant zu wissen, dass Sie Mitglied im Stiftungsrat der FKBF sind, also der Trägerstiftung, die unsere Bibliothek trägt. So viel vorab zur Person. Kommen wir nun zu der anderen Person, Kondylis. Ja, man kann jetzt nicht voraussetzen, dass der Hörer natürlich sofort weiß, wer Panayotis Kondylis war. Mögen Sie uns in kurzen Zügen einen Einblick in Person und Werk geben? Also mit wem haben wir es eigentlich zu tun?
Ja, Kondylis ist, wie wir schon erwähnt, 1943 in Griechenland, in Olympia, geboren. Und die Details seiner Biografie, vor allen Dingen in Griechenland, die werden wir jetzt mal weglassen. Es gibt eine neuere Studie von Gisela Horst, die sehr ausführlich versucht hat, das zu rekonstruieren, was man erfahren kann darüber. Die Umstände in Griechenland waren ja in den 60er Jahren aus politischen Gründen sehr problematisch. Jedenfalls ist Kondylis dann zum Studium nach Deutschland auch gegangen und hat dort, nachdem er vorher auch schon sich in verschiedenen Sprachen ja gebildet hatte und Dinge übersetzt hat, sich mit Machiavelli beschäftigt hat und so weiter, dann in Deutschland in Heidelberg studiert und dort wichtige Anregungen bekommen, aber eben von Anfang an auch eigenständig sich eben seine Gedanken gemacht und war sicherlich nicht der 0815-Student. Er hat dann eine 1400-seitige Dissertationsschrift seinen Doktorvätern vorgelegt und darüber kam es dann auch durchaus zu gewissen Verstimmungen, weil man ihm nicht die Bestnote geben wollte, die er sich sicherlich erwartet hat, auch für eine mögliche akademische Karriere. Er hat da ausgehend von der Auseinandersetzung mit dem Marxismus versucht zu überlegen, woher kommt eigentlich dieses Denken, wie entwickelt sich sozusagen das marxistische Denken ausgehend von Hegel, und dann ist er immer weiter zurückgegangen auf die Entstehung der Dialektik bei Hegel und Schelling und dann als Vorgeschichte des Idealismus zur Aufklärung und der frühneuzeitlichen Philosophie und hat sich dann eben sehr intensiv mit der neuzeitlichen Metaphysik, mit der Aufklärung, dem Rationalismus, dem Widerstreit von Geist und Sinnlichkeit in der Aufklärung beschäftigt und dann im Zuge dieser ideengeschichtlichen und sozialgeschichtlich fundierten Untersuchung auch den Konservativismus in der frühen Neuzeit analysiert und war dabei immer auch beeinflusst, auch hat das kreativ angewendet von begriffsgeschichtlichen Methoden, also von Leuten wie Reinhard Koselleck, und hat auch für dieses wichtige Nachschlagewerk die geschichtlichen Grundbegriffe wichtige Artikel geschrieben, wo er auch nicht zu Kompromissen bereit war in der Kürzung beispielsweise, Reaktion, Restauration, solche Themen bearbeitet. Und er hat dann im Grunde ein Gelehrtenleben geführt, was er zweigeteilt hat zwischen Deutschland und Griechenland. Und wenn er in Deutschland war, dann ist er sehr früh, wenn die Bibliothek in Heidelberg aufgemacht hat, in die Bibliothek, hat studiert, exzerpiert, gelesen und dann seine Sachen geschrieben und ist dann irgendwann wieder nach Griechenland gegangen. Und so hat er im Grunde eine freie intellektuellen Existenz gelebt. Er war dann nicht Professor und in dem Sinne dann schon ein akademischer Außenseiter, der auch mit seinen methodischen Ansätzen, darüber können wir vielleicht dann noch gleich etwas reden, eigentlich ist niemandem so richtig recht gemacht hat, jedenfalls niemandem, der vorrangig mit ideologischen Programmen und Zwecken beschäftigt war.
Ja, das ist ja auch ein Punkt, den man immer wieder in der Sekundärliteratur liest, eben dieses akademische Außenseitertum zwischen allen Stühlen sitzen. Ja, ich glaube, der Punkt ist soweit deutlich geworden. Ja, auch hier muss man nochmal sagen, die Werke, die Sie erwähnt haben zur Aufklärung, Metaphysik, Kritik, leider alle vergriffen und zu Fantasiepreisen nur noch zu haben. Ja, wir kommen nun, würde ich sagen, zum Konservativismusbuch, das
1986. Ja. Also er hatte ja dann Klett-Cotta als Hauptverlag. Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus ist dann später nochmal bei Meiner erschienen. Müsste eigentlich noch lieferbar sein.
Ja, manche sind noch.
Aber die Entstehung der Dialektik war das erste, das war der Teil der Dissertation, der dann kam, und die Aufklärung der zweite Teil. Und dann hat er, bevor er das Konservativismusbuch, aber wahrscheinlich parallel geschrieben, seine philosophisch-methodische Grundlagenstudie geschrieben und rausgebracht, Macht und Entscheidung, die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage, wo er seine Methode des deskriptiven Dezisionismus beschreibt und eben machtanalytisch, begriffsanalytisch zeigt im Grunde auch eine anthropologische Fundierung von bestimmten Grundzügen, die dann für das menschliche Leben generell von Bedeutung sind, auch für ideengeschichtlich. Und dann kommt eben als ein Anwendungsgebiet dieser Auseinandersetzung um Probleme wie Macht und Entscheidung die Studie über den Konservativismus und parallel dazu eben auch diese Artikel für das Lexikon der geschichtlichen Grundbegriffe, wo eben Reaktion und Restauration, wie erwähnt, eine Rolle spielten und auch der Begriff der Würde. Und da hat er im Grunde in diesem weiten Feld gearbeitet, um dann die These, er spricht ja auch nicht von Konservatismus, sondern von Konservativismus in diesem Kontext. Und da greift als erstes, vielleicht als Einstieg, dieser Ansatz, den auch Koselleck nochmal deutlich herausgestrichen hat bei Condylis, dass er der Auffassung war, dass eine Sache existieren kann, auch wenn es den Begriff für sie noch nicht gibt. Das ist ja unter Historikern nicht unbedingt unumstritten. Und so ist eben auch der Konservativismus oder Konservatismus, der eigentlich ideengeschichtlich ja immer erst mit dem 19. Jahrhundert verortet wird, weil es dann erst diesen Begriff gibt. Man, dann gibt es Le Conservateur und so weiter. Das ist alles erst im 19. Jahrhundert. Und Condylis, damit liegt aber dann schon eben auch diese Provokation vor, sagt eben, es gibt diesen Konservativismus schon lange vorher als, wenn man so will, ideologische, soziale Konstellation. Und es wird dann irgendwann zum Begriff und dann mit diesem Begriff setzt dann aber eigentlich auch schon der Niedergang oder die Verwandlung des Konservativismus ein in etwas anderes.
Ja.
Eine Amalgamierung mit anderen Ideologien, die ihn dann letztlich zur Auflösung bringen.
Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben ja auch in unserer Folge zur Geschichte des Konservatismus die gängige Interpretation geteilt und sagen, ja, der Konservatismus ist als Reaktion auf die Französische Revolution 1789 entstanden. Das verbindet man mit Namen wie Edmund Burke in Großbritannien oder de Maistre eben in Frankreich. Und für Condulis ist es ja so, wie Sie auch schon sagten, das sind letztlich Endfor. Es ist nicht der Beginn der konservativen Theoriebildung, sondern es sind eigentlich die letzten Ausläufer des Konservatismus. Und nach Condulis sind ja, auch wenn der Begriff noch, wie Sie gerade sagten, gefehlt hat, die zentralen Denkinhalte der konservativen Theorie gehen bei ihm ja letztlich auf mittelalterliche Vorstellungen der guten Ordnung zurück. Also daher, daraus speist sich das alles.
Genau, das ist im Grunde so eine naturrechtliche Idee, dass es ein von Gott vorgegebenes Rechtes gibt, also ein Gesetz, was dann nur noch angewendet werden darf. Und die, die sich jetzt nicht selber als Konservative verstanden haben können, weil sie ja den Begriff nicht hatten, aber die eben diese Theorie oder Ideologie, je nachdem, wie man das sehen will, vertreten haben, die waren halt der Auffassung, dass sie aufgrund ihrer Machtposition auch die einzig legitimen Ausleger dieses göttlichen Willens und damit des göttlichen Rechts sein konnten. Und das ist eigentlich für ihn schon mal ein Kern. Es gibt ein vorgegebenes Recht, das von Natur aus Rechte und eben göttliche Rechte, und das ist sozusagen nicht gemacht von Menschen, sondern von Menschen gemacht ist höchstens dann die Anwendung dieser ewig gültigen Rechtsprinzipien.
Mhm. Also der Zentralbegriff bei Condulis ist ja die Societas Civilis, die eben genau dieses gesellschaftliche Vorstellung zum Ausdruck bringen soll. Sie hatten es ja auch gerade gesagt, also im Grunde, was man häufiger hört, ist eben im Mittelalter wurde Recht nicht geschaffen, sondern gefunden, ja, weil es eben irgendwie schon da ist und ich sage jetzt mal salopp, man setzt sich zusammen, man findet die ewig gültigen Rechtsprinzipien und versucht die dann eben auf konkrete Anlässe anzuwenden.
Also das ist ja diese Idee, dass eben der Richter, das ist halt diese, das entwickelt Condulis ja sehr ausführlich, dass im Grunde der König als ein Repräsentant dieses göttlichen Rechtes in dem Sinne ja nicht das Recht selber schafft, sondern er kann dann der oberste Richter sein unter den Menschen, aber er ist eben dieser Richter als einer, der das Rechte findet, also wie Sie gesagt haben, nicht? Also es ist also nicht kreativ, also zumindest stellt sich das in der Ideologie dar, dass das natürlich in Wirklichkeit nicht so ist, ist eine ganz andere Sache. Und aber diese Vorstellung, dass eben das Recht gefunden wird, hängt natürlich mit hermeneutischen Vorannahmen zusammen, dass es eben auch eine Einheit gibt in dieser Societas Civilis oder Civilis, dass eben Ethik und Politik das Gleiche ist eigentlich. Also es gibt keine Scheidung von privat und öffentlich und damit auch nicht von Ethik oder individueller Moral und Politik als Gesamtzusammenhang. Also wir haben im Grunde eine Einheit, die von diesen Konservativen der frühen Neuzeit auch vertreten wurde, die gerade dann mit der modernen Gesellschaft ab Französischer Revolution zunehmend in Frage gestellt wurde, wo heutige Konservative eben in der Regel darauf beharren, es gibt eben diese Unterscheidung zwischen Gesellschaft und Staat, zwischen Privatmoral und staatlicher politischer Moral oder eben auch die These, es gibt gar keine Moral im Politischen. Ja. Ne? Wenn Sie bei Norbert Bolz oder so lesen, nicht Moral hat sozusagen in der Politik gar nichts zu tun. Damit wird im Grunde diese neuzeitliche Vorstellung, die von Leuten wie Hobbes und anderen herkommt, als die richtige Position für heute vertreten, während die alten Konservativen in diesem kondylischen Sinne immer darauf beharrt haben, dass das eine Einheit ist.
Ja, Sie haben jetzt natürlich schon sehr weit vorgegriffen. Wir versuchen das nochmal in kleineren einzelnen Schritten für den Hörer aufzudröseln. eine Schwierigkeit, die sich dem modernen Menschen ja bei der Betrachtung des mittelalterlichen Herrschaftssystems stellt, das kam bei Ihnen jetzt auch implizit immer schon raus, ist, dass eben der König gar nicht souverän war. Also souverän in dem Sinne, dass er eben Recht setzen kann und dann wird das einfach befolgt, sondern souverän ist letztlich das Recht. Es steht über sowohl über den einzelnen Ständen, also dem Adel, den Bauern, aber auch über dem König. Also es gibt die höchste Instanz ist das Recht, das eben von Gott gegeben ist. Darunter dann eben König und Adel, die beide Teil desselben politischen Gefüges sind. Beide sind aufeinander angewiesen, weil beide gleichzeitig ihre Herrschaftsrechte eben auch von Gott haben. Und der Bruch, der dann ja einsetzt, ist das Aufkommen eben des modernen Souveränitätsverständnisses, also dessen, was wir eigentlich mit Staat heute verbinden. Man sagt ja, heutzutage ist Gesetz das, was der Staat sagt, dass es Gesetz ist. Ja, also man nennt es ja Rechtspositivismus und genau diese Vorstellung ist ja der Societas Civilis fremd, weil es nicht der Mensch, wenn man es das verallgemeinern möchte, der Mensch ist nicht selber Schöpfer der Rechtsordnung, sondern die Rechtsordnung ist immer schon vorgegeben. Sie hatten auch selber gerade schon gesagt, dass es ja, je nach Perspektive kann man es auch Ideologie nennen. Für Condylis ist ja auch wichtig, wer die Trägerschicht dieser Ideologie ist. Können Sie da noch vielleicht was zu sagen?
Naja, für ihn ist es schon vorwiegend der Adel. Also das ist natürlich dann im Weiteren differenziert auch zu sehen, welche Schichten das jeweils sind. Aber der Adel, der sich selbst als Repräsentant eben einer solchen Ordnung sieht, der natürlich auch mit bestimmten feudalen Rechten und Privilegien verbunden ist und der per Definitionem nur Sinn ergibt in einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft. Und für diese Form des frühneuzeitlichen, aus dem Mittelalter, wie auch immer abgeleiteten Konservativismus ist halt eine hierarchische oder Ständeordnung ein Gegebenes. Und gerade weil der moderne souveräne Staat zunehmend ja diese Einzelsouveränitäten, wenn man mal so will, oder Rechtsordnung im Kleinen zerstört und auch zerstören muss, also Zunftordnung und so weiter, einzelne städtische Rechtsformen, Privilegien, die überhaupt mit dem adligen Erbrecht und anderen Sachen zusammenhängen können. Aber indem er alles das zerstört, um ein einheitliches Recht zu schaffen, zerstört er eben auch die Grundlagen für eine hierarchische Ordnung, in der eine bestimmte Menschengruppe sagen kann, wir sind die legitimen Repräsentanten dieser göttlichen Ordnung. Und in dem Maße, in dem dann auch natürlich im 19. Jahrhundert verstärkt durch Industrialisierung und andere Entwicklungen mit dem Kapitalismus einhergehend, der Adel seine soziale Basis verliert, bricht dann auch nach Condylis der Konservatismus in diesem Sinne zusammen. Und das Interessante ist halt, dass im Grunde den Konservativismus bei Condylis muss man immer sehen, dass er im Grunde Ideologien oder politische Theorien oder Ideengebilde, wie auch immer man das verstehen will, als polemische Konstruktionen auch ansieht, weil sie sich eben entwickeln, nicht nur als etwas, was zum Nennwert genommen werden kann. Also wenn der Konservative sagt, wir vertreten anthropologische Grundbedürfnisse und diese sind erstens, zweitens, drittens, was weiß ich, Sicherheit, Ordnung, Familie, dann sagt Condylis, das kann zwar sein, aber man kann nicht diese Dinge einfach nur zum Nennwert nehmen, sondern man muss sehen, gegen wen richtet sich das. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese alte Vorstellung der Societas Civilis nehme, in der im Grunde ja nicht der einzelne Mensch als atomisiertes Individuum die Grundlage der Gesellschaftsordnung ist, also es gibt keinen Gesellschaftsvertrag, zum Beispiel, wo dann fiktive Individuen sich zusammenschließen und sagen, wir wollen um unserer gemeinsamen Sicherheit willen uns zu einem Staat zusammenschließen, was man dann bei Hobbes, Rousseau und anderen Leuten hat, sondern da ist eine Familie, die Familie ist schon gegliedert, es gibt einen Patriarchen als Oberhaupt der Familie und all diese Dinge kommen dann hinein in eine Denkbewegung und eine politische Bewegung, dass diese Einheiten ihre Rechte verteidigen müssen gegenüber einem Staat, der zunehmend sagt, wir entscheiden in allen Bereichen, wo welches Recht herrscht.
Ja.
Und das Interessante ist jetzt, dass das auch noch für diejenigen gilt, das ist ja der entscheidende Punkt bei Condylis gewesen, dass er gesagt hat, es stimmt nicht, dass der Konservatismus entsteht aus dem Widerstand gegen die Französische Revolution, sondern er sagt auch da, bei de Maistre zum Beispiel, in dem Widerstand gegen die Französische Revolution ist eigentlich das Motiv noch die Verteidigung eigentlich dieser Ständeordnung gegen die Aufhebung der Stände und damit gegen den Souveränitätsabsolutismus.
Ja, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Ich wollte noch kurz einwerfen, also das ist natürlich auch ein Hindernis für das moderne Verständnis, oder anders formuliert, es ist ein Hindernis für den modernen Menschen, diese mittelalterliche Ordnung zu verstehen, dass es eben, wie Sie schon ausgeführt haben, nicht, wenn wir von Recht sprechen oder Naturrecht oder göttlich gegebenes Recht, damit eben kein abstraktes, allgemeingültiges, für jeden Menschen gleichermaßen gültiges Recht gemeint ist, sondern es gibt eben einzelne subjektive Rechte, die, das heißt, der Adel hat, man kann auch Privilegien sagen, er hat bestimmte Privilegien, die sich unterscheiden von den Privilegien, die etwa ein Bauer hat oder auch von den Privilegien, die der König als Herrscher und somit als Repräsentant der göttlichen Ordnung hat, aber all diese Rechte, wenn auch in verschiedenem Maße verteilt, haben doch die gleiche Gültigkeit. Das heißt, wenn man das Recht, das subjektive Recht des Bauern in Frage stellt, dann fällt auch die Akzeptanz für alle anderen subjektiven Rechte. Und so daraus erklärt sich ja beispielsweise auch das mittelalterliche Fehderecht. Also wenn man eben überzeugt war, dass das eigene Recht verletzt wurde, hat man ein Recht auf die Wiederherstellung dieses zerstörten oder verdunkelten Rechts. Ja, also das ist eben sehr fremd dem modernen Rechtsverständnis. Das sagt, das ist doch ungerecht, wenn Rechte unterschiedlich verteilt sind. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Aber die Stärke eben auch dieses mittelalterlichen Systems liegt natürlich darin, dass eben jedes Recht, wenn man es dann einmal hat, gleich heilig ist, könnte man sagen.
Ja, dann hatten wir ja, wenn Sie Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas lesen,
genau, ja,
da ist das alles mit hochgradig raffinierterweise ja verarbeitet, dieses ganze Problem, ne? Wer eigentlich überhaupt das Recht hat zu was und legitimerweise eben auf Zwangsmittel zugreifen darf und so weiter und so fort.
Ja, und Sie hatten es jetzt gerade natürlich schon vorausgreifend ins Spiel gebracht, die absolutistische Staatssouveränität, ja, die sich gegen dieses mittelalterliche Verständnis der Societas Civilis richtet, natürlich sich auch nicht ganz davon lösen kann. Können Sie vielleicht erstmal den gröberen historischen Rahmen, also wenn wir sagen, man sagt ja oft, die frühe Neuzeit beginnt politisch mit dem Absolutismus, Ludwig XIV., der Sonnenkönig, ist da der typische Repräsentant. Also mit welcher geschichtlichen Bewegung haben wir es hier eigentlich zu tun?
Naja, also grob gesprochen, das ist natürlich jetzt in größter Abbreviatur, nicht? Aber wenn Sie denken, Condylis hat ja auch sich stark bezogen. Also das hat ja vorausgesetzt zum Beispiel die Forschung von Helmut Quaritch über die Souveränität, also die Entstehung des modernen Staates. Und da ist ja eine Zentralfigur Jean Bodin gewesen als einer Theoretiker der Souveränität. Und diese Theoretiker wie Bodin, die das also quasi ideologisch unterstützt haben, die Entwicklung hin zu einem modernen souveränen Staat, haben ja ihre Motivationslage aus den religiös geprägten Bürgerkriegen der frühen Neuzeit auch entnommen und haben sich deswegen dann Politik im Französischen genannt, weil sie eben als Politiker versucht haben, ein friedliches politisches Gemeinwesen zu errichten. Und das führt eben in der Konsequenz dazu, dass man dann eben auf eine Neutralisierung letztlich der Wahrheitsfrage im Politischen hinarbeiten muss, was dann bei Hobbes nachher eine große Rolle spielt, nicht? Eben, dass nicht die Wahrheit, sondern die Autorität das Recht gibt oder das Gesetz macht. Und das heißt eben, dass man akzeptieren muss, es ist eben politisch gefährlich, wenn ich die Wahrheitsfrage in diesem Bereich gerade der Religion frei lasse und die Menschen sich darüber die Köpfe einschlagen lasse, welches jetzt die wahre Interpretation ist. Und das ist natürlich eine Sache, die automatisch diese in der Societas Civilis existierende Einheit von Ethik und Politik zerstören muss, weil ich dann von den Einzelnen verlangen muss, dass sie eben ihre Wahrheitsansprüche nicht im politischen Raum voll durchsetzen. Und so entsteht dann eben letztlich als eine Form von quasi aufklärerischer Staatsform der Absolutismus, der Kraft seiner Staatsgewalt dann in der Lage sein muss, diese religiösen Differenzen zu unterdrücken, damit eben der Hauptzweck eben des Staates, das friedliche Zusammenleben, gesichert ist.
Ja, man kann, glaube ich, ja sagen, korrigieren Sie mich, wenn es zu vereinfachen ist, dass eben in der frühen Neuzeit eben ein Kampf zwischen dem König stattfindet, der versucht, sich immer mehr subjektive Rechte anzueignen, und den Ständen, die versuchen eigentlich die alte Ordnung zu bewahren. Also könnte man sagen, dass die Stände letztlich die Vertreter der Societas Civilis, dieser alten mittelalterlichen Rechtsvorstellung sind, während eben der absolutistische Monarch, wie Sie es gesagt haben, letztlich auf ganz neuartige Theoretiker wie eben Bodin oder Hobbes stützt. Also man führt hier eine vollkommen andere politische Form an, nämlich die Souveränität, in dem Sinne, dass jetzt der Herrscher derjenige sein soll, der bestimmt, was richtig und falsch. Also das, was der Herrscher vorschreibt, ist jetzt Gesetz. Also der Absolutismus tritt zumindest mit diesem Anspruch auf, ob er sich jetzt wirklich so durchsetzen kann, ist ja mehr als fraglich.
Kann man mit der heutigen Möglichkeiten des Staates natürlich nicht vergleichen, und wir können das jetzt auch sicherlich nicht vertiefen, weil natürlich Condylis ja auch sieht, und das ist, glaube ich, das Wichtige an seinem Buch jetzt über den Konservativismus als solches, dass er natürlich sieht, es ist nicht dasselbe in jeder Hinsicht in Frankreich, England oder Deutschland. Mhm. Und dass er aber zum Beispiel gerade diese weitere europäische Perspektive mit hier hineinnimmt, ist, glaube ich, wichtig, weil er damit auch, wenn man so will, ein wissenschaftspolitisches Ziel oder zumindest ein Sticheln verbindet gegenüber den späteren Thesen von der deutschen Sonderwegsentwicklung. Mhm. Dass er eben dann sagt, man kann nicht einfach nur auf Deutschland gucken, sondern man muss das insgesamt sehen und dann differenziert schauen, wo jetzt welche konservativen Theoretiker, Ideologen sich eben in bestimmter Weise geäußert haben. Und das bildet dann natürlich sich ab in den genuin konservativen Theorien dann des 19. Jahrhunderts, die letztlich dann versuchen, sich selber ja auch eine Art Entstehungsgeschichte zu geben und dann im Rückblick sich mit bestimmten Denkern verbinden und Autoren und Vorstellungen, die sie dann als Repräsentanten eben dieser ewigen Einsichten in die Natur des Menschen und so weiter darstellen. Und wenn sie eben dann bestimmte Formen des Christentums vertreten, dann hängt das eben auch mit dem Christentum wieder zusammen und so weiter.
Wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, dass Condylis davon ausgeht, dass die Konservative, also erstens, dass es nicht stimmt, dass Konservative theoriefeindlich sind, sondern er sagt, Konservative haben immer auch theoretisiert, und diese Theoriebildung beginnt eben nicht erst 1789 mit Burke und de Maistre, sondern es gab auch davor konservative Theorien, ohne dass sie eben diesen Namen führen. Kann man denn sagen, dass die konservative Theoriebildung als Reaktion der Stände auf den Absolutismus, also auf die Versuche des Monarchen, sich mehr Rechte anzueignen, als der Adel entstanden ist. Also kann man sagen, hier ist der Ursprung der konservativen Theorie, liegt in der frühen Neuzeit bei den ständischen Theoretikern, die sich gegen den modernen Souveränitätsbegriff des Monarchen wenden.
Sicher, er hat ja da breite Quellenstudien betrieben, und diese Theoretiker sind natürlich, das ist vielleicht dann in früheren Forschungen nicht immer so ausreichend dann mit im Blick gewesen. Das sind ja oft sehr ausführliche Texte, die im Grunde das ganze philosophische Feld aufblättern über politische Ordnung und natürlich dann in der frühen Neuzeit sich stark auch wieder mit antiken Theorien verbinden. Und dadurch wird das dann auch so etwas unübersichtlich, weil man ja letztlich dann Vorstellungen von Aristoteles hat, die übernommen werden, oder aus der Stoa, die in der frühen Neuzeit dann eine große Rolle spielen. Und insofern sind natürlich diese politisch-philosophischen Texte oder Abhandlungen immer schon Reaktion auf solche Sachen, weil ja für Condylis eben das Denken eigentlich reaktiv ist und sich nur so vorstellen lässt. Und das ist ja das, was in seiner Konzeption als Polemologie zu verstehen ist, also eigentlich als Lehre vom Streit und von dem, was man eben sagt, als etwas, was immer gegen andere Positionen gerichtet ist. Und das Problem für Positionierungen ist ja oft, dass es nicht reicht, sich gegen eine Position zu wenden, sondern man muss sich auch noch gegen eine andere wenden. Und das spielt ja für seine ganzen Interpretationen der Aufklärung eine große Rolle. Und er sagt eben, dass deswegen ist er sozusagen auch ein Konservativismus-Historiker, der jetzt bei Konservativen nicht unbedingt immer auf Gegenliebe gestoßen ist, weil er sagt, auch die Konservativen benutzen ideologische Versatzstücke nach Bedarf. Ja, also ja. Es wird dann eben meinetwegen später, eigentlich ist vieles an der konservativen Theorie, die aus dieser Societas Civilis-Tradition kommt, antikapitalistisch, weil der Kapitalismus ja dann bedeutet, dass Individualismus herrscht, dass Konsum und Wachstum und all diese Dinge dann auch überlieferte Vorstellungen zerstören. Das ist ja auch letztlich das, was bei Marx im Manifest der Kommunistischen Partei dann auch so ausgeführt wird. Und der Konservatismus versucht eben dann in diesem alten Sinne, sich gegen den Kapitalismus eigentlich noch zu stellen. Das sind dann so auch doch die in der Romantik zu beobachtenden Tendenzen. Und dann kommt aber eben durch die Dynamik der Geschichte im 19. Jahrhundert das Problem hinzu. Es gibt dann eben die Sozialisten oder Kommunisten, die dann auch noch im 20. Jahrhundert eine Rolle spielen. Und dann verbündet sich der Konservatismus mit dem Liberalismus oder dem, was dann Condylis den rechten Flügel des Liberalismus nennt, um im Grunde dann in diesem Zwiespalt zu agieren, dass man eigentlich kulturkritisch den Kapitalismus und seine Konsequenzen ablehnt, aber weil die befürchteten Konsequenzen des Sozialismus noch schlimmer wären, verbündet man sich mit den anderen, die wenigstens das Privateigentum noch verteidigen. Und dann muss man aber in Kauf nehmen, dass möglicherweise die eigene Ideologie auch affiziert wird, also berührt wird von dieser Ideologie. Und das war dann eben auch Condylis These, dass letztlich der Konservatismus aufgesogen wird in den Liberalismus und irgendwann gar keine Konservativen mehr da sind, sondern eigentlich alle nur noch Liberale sind.
Genau, das ist der Endpunkt. Wir nähern uns ihm. Ja, heutzutage gibt es keine Konservativen, sondern nur noch Liberale. Ein wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, ist eben Kapitalismus, Individualisierung und dieser Prozess der Individualisierung wird ja eben auch oftmals mit dem Absolutismus in Verbindung gebracht. Also wir hatten vorhin schon skizziert, dass in der mittelalterlichen Societas Civilis das Individuum erst einmal nicht existiert, in dem Sinne, dass es immer kollektive Einheiten gibt, die schon da sind und die auch eine Höherrangigkeit ihm gegenüber haben. Sei es jetzt eben die Familie oder die Stände, das Dorf oder wie auch immer. Also der Mensch ist immer schon in Kollektive eingebunden, denen er sich unterordnen muss. Und der absolutistische Monarch, indem er zum Beispiel eben Gesetze erlässt, die ja den Anspruch haben, jeden Untertan zu erfassen. Also wenn der absolutistische Monarch ein Gesetz erlässt, dann soll es für jeden Untertan in gleicher Weise gelten. Das heißt aber, dass diese ganze hierarchische Ordnung, die Sie vorhin ja auch erwähnt hatten, des Mittelalters eigentlich umgangen wird. Weil wenn im Mittelalter ein König ein Gesetz, ich sage jetzt mal, erlassen hat oder man hat ein Gesetz gefunden in Abstimmung mit dem Adel, dann war es dann letztlich der Adel, der das auf seinen Gütern durchgesetzt hat. Und der absolutistische Monarch aus diesem neuen Souveränitätsverständnis heraus versucht genau diese Zwischengewalten der Stände, des Adels und so weiter zu umgehen und den einzelnen Menschen als Untertan direkt zu umfassen. Und das ist ja im Grunde das moderne Staatsverhältnis, das wir haben. Wenn der Staat etwas sagt, dann ist das Gesetz direkt an den einzelnen Bürger als Individuum, nicht als Teil irgendeines Kollektivs gerichtet. Und auch gewissermaßen diese Zwischengewalten, der Absolutismus versucht, diese Zwischengewalten soweit nicht zu beseitigen, weil man hängt natürlich irgendwie damit zusammen, aber deren Einfluss doch so weit zurückzudrängen, dass man dass das eben die Macht des Königs, die Zentralgewalt eben wächst. Und da sind wir also auch wieder.
Ja, genau, das kristallisiert sich ja an vielen Punkten. Das merkt man sozusagen noch in der späten reaktionären Kritik des Absolutismus bei Gomez Dávila beispielsweise, der ja genau das als Argument bringt, dass im Grunde diese vielen Freiheiten, die es ja dann gab, das ist ja im Grunde ein anderes Wort für Privilegien, in den früheren Gesellschaftsordnungen, die verhindern eben dieses Durchregieren. Und deswegen ist sozusagen diese ständische Gliederung eigentlich ein Bollwerk gegen den Absolutismus. Und so haben das ja auch zeitgenössische Denker wie Justus Möser in Osnabrück verstanden, die ja so ein etwas patriarchalisches Verständnis von Gesellschaft hatten und die ja auch von Condylis eben als exemplarische Denker dieses Konservativismus im 18. Jahrhundert herangezogen werden, nicht? Wo das also sehr deutlich herauskommt.
Ja, wenn wir jetzt aber die Jahrhunderte mal großzügig überblicken, also die Jahrhunderte der frühen Neuzeit, kann man ja sagen, dass letztlich in diesem Kampf zwischen Zentralgewalt des Königs und den dezentralen Kräften der Stände sich die Monarchie durchgesetzt hat. Also dass im Laufe der frühen Neuzeit der Einfluss der Stände immer weiter zurückgedrängt wurde und somit das moderne Staatsverständnis, die moderne Staatsgewalt auch vorbereitet wurde. Also das ist auch Tocqueville zum Beispiel, hat ja auch gesagt, die Französische Revolution setzt eigentlich nur Tendenzen fort, die im Absolutismus eben schon gegeben waren, eben Tendenzen zur Individualisierung, zur direkten Erfassung des Bürgers als Untertan, Umgehung der ganzen Zwischengewalten. Und also wir können sagen, am Vorabend der Französischen Revolution ist die Societas Civilis, wie sie aus dem Mittelalter überliefert wurde, im Wesentlichen geschwächt, aber nach wie vor noch eine existierende Wirklichkeit. Ja. Und es gibt ja dann, wenn man heute sagt, was ist konservativ, dann gibt es ja typische Merkmale wie, ja, man bevorzugt das Konkrete vor dem Abstrakten oder das organisch Gewachsene vor dem Künstlichen, ja, genau. Das Antirationalistische vor und so. Und das ist ein interessanter Punkt ja auch bei Condylis, dass er sagt, das sind keine zeitlosen, ewigen Merkmale des Konservatismus, sondern, Sie hatten es vorhin auch gesagt, dass die immer aus einem politischen Kampf heraus entstehen. Und er sagt ja, dass diese Merkmale, die wir heute für typisch konservativ ausgeben, aus der konkreten Lebenswirklichkeit der Stände und ihrem Kampf gegen den Absolutismus entstanden sind.
Ja, ja, und was eben der Clou bei Condylis ist natürlich, dass er sich auch, also man muss ja sagen, er hat ja generell keine politischen Abzweckungen, die er jetzt damit verbindet. Er ist quasi jetzt nicht gegen den Konservatismus oder für den Konservatismus, sondern er stellt sich auf so eine rein analytische Position und er sagt dann aber, wenn der Konservatismus behauptet, er würde sich auf das Konkrete stützen, im gegen das Abstrakte, dann geht er quasi einen Schritt zurück und sagt, um überhaupt diesen Gegensatz aufzumachen, muss ich schon eine Abstraktion vornehmen im Denken, weil ich ja abstrakt ein Konkretes setze.
Ja.
Aber das Konkrete muss ich ja erst konkret bestimmen und das hängt wiederum von meinen Interessen ab. Und auch für ihn war ja wichtig, diese Konzeption eigentlich der Selbsterhaltung. Welche gedanklichen Operationen nehme ich vor, um mich selbst zu erhalten? Ne? Das gilt auch für soziale Klassen und so weiter. Und dann ist halt eben es eine Möglichkeit zu sagen, wir kämpfen für das Konkrete und gegen das Abstrakte. Das funktioniert aber nur dann mit Aussicht auf Erfolg, wenn ich auch die Verfügungsgewalt habe, hermeneutisch gesehen, zu bestimmen, was das Konkrete ist. Und dass es darüber natürlich Konflikte geben kann, ist das Nächste. Das heißt, es ist also nicht neutral, denn zum Beispiel könnte es ja Denker geben, die sagen, das Konkrete ist die Nation. Also das haben sie in dieser Gegenposition zur Französischen Revolution mit ihren Menschenrechten, dass dann de Maistre, war es glaube ich, gesagt hat, wer hat schon mal einen Menschen gesehen? Ich habe nur Franzosen, Engländer und so weiter gesehen. Aber auch diese Form von Konkretheit ist ja eine Abstraktion, wenn man es genau nimmt, weil man dann immer noch auf eine Ebene runtergehen könnte und sagen, ich habe auch keinen Engländer gesehen, auch keinen Franzosen, sondern nur jemand aus der Gascogne oder aus Paris und so weiter. Da kommt man also nicht weiter. Das heißt, man muss immer dieses Konkrete erst genau bestimmen. Und deswegen sind auch diese Denkmuster, die für den Konservatismus typisch sind, nach Condylis, eben sozusagen nach ihrer Funktion zu befragen, warum benutzt jetzt der konservative Theoretiker oder Politiker in welchem Kontext eben genau diese Berufung auf solche Konzepte? Und er ist ja da recht fies, weil er zeigt zum Beispiel, dass bei Burke, der ja eben ein klassischer Vertreter dieser Auffassung eigentlich ist, nach Auffassung der Konservativen, er hat sich ja gegen diese ganzen Theorien jetzt mal polemisch gesagt, Spinnern aus der Französischen Revolution gewandt, die eben von abstrakten Menschenrechten reden und so weiter. Aber Burke, wenn man konkret guckt, will dann in England zwar die Souveränität des Parlaments verteidigen, aber woanders, wenn das Parlament dann Dinge macht, die ihm nicht passen in seine Theorie, dann ist er auch wieder mit dem Parlamentarismus nicht so ganz glücklich. Und das hat er ja ganz schön gezeigt in diesem Konflikt, eben wie verhält er sich zur Französischen Revolution, wie zur amerikanischen, um eben diese, also letztlich, wenn man es böse interpretiert, Substanzlosigkeit mancher dieser Vorstellungen aufzuzeigen, wenn man sie loslöst von konkreten politischen Konfliktlagen.
Ja, wir sind jetzt wieder gleitend zu Burke und de Maistre auch schon gelangt und da wollten wir ja auch hin. Wir hatten vorhin schon festgehalten, dass für Condulis eben der Konservatismus, die konservative Theoriebildung nicht mit der Französischen Revolution beginnt, sondern eben eine lange Vorgeschichte hat, wesentliche Inhalte, eigentlich alle wesentlichen Inhalte schon vorher ausgeprägt wurden und dass eben de Maistre oder auch Burke von einem Erbe zehren. Und ich glaube, der Punkt ist jetzt auch schon deutlich geworden, von welchem Erbe sie zehren. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass diese gängige Interpretation Konservatismus beginnt 1789 einfach vom Himmel gefallen ist. Also irgendwas muss sich ja 1789 tatsächlich so geändert haben, dass man heute davon ausgeht, eben Konservatismus ist da entstanden. Was ist die Einzigartigkeit der Französischen Revolution? Also was hat sich mit ihr geändert, dass man auch heute sagt, ja, die Moderne beginnt mit der Französischen Revolution, sei es im politischen Bereich oder in anderen Bereichen. Können Sie da vielleicht ein Wort zu sagen? Also
naja, das ist natürlich jetzt schwierig, sozusagen in der didaktischen Reduktion. Also wenn man die Französische Revolution als diesen Punkt nimmt, der, also im Grunde ist es ja auch eine Form von Mythologie, die sich dann darum bildet, dass man sagt, wir sind eben entweder Anhänger der Französischen Revolution oder Gegner. Aber es ist halt eben im öffentlichen Bewusstsein der Zeit der Punkt, an dem sich die Geister dann scheiden, ob man eben meint, dass überhaupt eine Bevölkerung das Recht hat, sozusagen das politische System völlig auf den Kopf zu stellen oder eben neue Rechtsprinzipien einzuführen, die eben dann als Rechte der Bürger und der Menschen allgemein gelten. Und dieser Universalismus ist natürlich dann ein zentraler Punkt, der ja in der expansiven Phase der Französischen Revolution ja auch da so verstanden wurde, dass man jetzt eben diese Ideen überall hinträgt. Und damit ist natürlich eine ganz andere Dynamik verbunden, weil dann die Volksmassen ganz anders eingebunden sind, die dann als losgelöst aus ihren ständischen Kontexten auch zu einer politischen, ja, wie soll man sagen, Verfügungsmasse werden, die es eben vorher nicht gab. Und damit tritt eigentlich dann die Menschheitsgeschichte in das Zeitalter der Massengesellschaft. Und dann werden eben diese Theoretiker, Sie haben ja schon Tocqueville genannt, relevant, die eigentlich dann die Analytiker des Massenzeitalters werden. Und als solcher ist ja letztlich auch Condulis selbst nachher zu verstehen, weil die Gegenwartsgesellschaft, soweit er sie eben jetzt eben noch mitbekommen hat, er ist ja jetzt schon vor der Jahrtausendwende gestorben, war ihm ja eben auch wesentlich Massendemokratie und Massengesellschaft und als solche folgt sie eben ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, auch medial und politisch, als eben Strukturen, die eben durch Berufung auf irgendwelche göttlichen Rechte noch zumindest ja quasi zusammengehalten werden konnten. Und dieser Prozess ist aber insofern auch kompliziert, gerade für den Konservatismus, weil ja dann im 19. Jahrhundert sich eben die Bürgerlichen letztlich auch mit der Revolution identifizieren, aber im Grunde diese Entwicklung anhalten wollen an einem bestimmten Punkt, wo es eben ihre Rechte gibt und ihre Verfügbarkeit über die Machtinstrumente, aber nicht jetzt dann eben zu einer sozialistischen Revolution übergehen. Mhm. Und in dem Moment, wo dann das Bürgertum selbst sich nachher zersetzt, fehlt dann im Grunde jede Voraussetzung dafür, dass auch noch das Bürgertum, was eben dann nicht mehr da ist, überhaupt noch irgendwie Vorstellung einer Adelsklasse übernehmen kann, die eigentlich ja diese konservativen Ideen mal geprägt hatte. Und so entsteht halt eben doch etwas komplett Neues, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert sowieso, weil dann ohnehin die konservativen Vorstellungen sich auch sehr weit diversifizieren. Und Condulis hat ja sich auch dazu geäußert, was nun von konservativer Revolution zum Beispiel zu halten sei oder diesen ganzen Vorstellungen, dass man Konservatismus mit einem Ästhetizismus verbinden kann und noch als Kampf für die Schönheit sehen kann, die im Grunde sich als nette Vorstellung nur verstehen lässt gegenüber der Dynamik des Kapitalismus und des Industriezeitalters, nicht?
Ja.
Und von totalitären Ideologien ganz zu schweigen, das ist dann nochmal eine andere Sache.
Ja, ich komme nochmal kurz zurück auf den Punkt der Souveränität, den hatten wir ja schon ausgemacht als eben, ich sag mal, Beginn der modernen Staatsidee, des modernen Staates in der frühen Neuzeit, und Tocqueville, der Name ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, hat ja, um diese Idee dann weiter zu verfolgen, gesagt, ja, dass dieses Souveränitätsanliegen der Monarch, oder anders formuliert, der absolutistische Monarch konnte den Anspruch auf Souveränität ja niemals vollständig durchsetzen, weil es gab die Stände noch, es gab noch diese Zwischengewalten, und erst die Französische Revolution, gestützt eben auf diese Massen, auf dieses neuartige Nationsverständnis, konnte dann wirklich Tabula rasa machen, die Adelsprivilegien abschaffen oder die Stände beseitigen. Und am Ende dieses Prozesses stand ja das moderne Parlament als legitimer Vertreter moderner Souveränität. Ja, das heißt, es bricht mit einer jahrhundertealten Tradition, indem letztlich ein gewähltes Parlament sagt, ich bin legitimer Vertreter der Nation und was wir vorschreiben, ist Gesetz. Also man kann eigentlich sagen, dass in dem Moment, wo ein Parlament sich da durchsetzen konnte, seinen Anspruch durchsetzen konnte, die mittelalterliche Societas Civilis aufgehört hat zu existieren, die eben, und das ist ja auch der Punkt bei Condulis, diese Vorstellung der Societas Civilis ist Wesenskern aller Konservativen. Und in dem Moment, wo sie eben keine gelebte Wirklichkeit mehr ist, fehlt einfach die Basis für diese Vorstellung, weil sie wurzeln in einer konkreten historischen Erfahrung, die wegfällt. Und jetzt tradiert man eigentlich etwas, das gar nicht mehr existiert, also vom Ideengehalt her. Und versucht das. Also anders könnte man sagen, das 19. Jahrhundert ist eigentlich nur noch ein Rückzugsgefecht für die Konservativen, weil die Societas Civilis als Realität nicht mehr existiert. Das Bürgertum hat in Frankreich erstmals mit der Revolution die politische Macht übernommen. Sie sagten, klar, die versuchen ab einem gewissen Punkt auch zu sagen, okay, keine Veränderung mehr, wir wollen unsere Position hier bewahren. Es gibt Bündnisse gegen die Sozialisten, die sagen, nein, das muss noch weitergetrieben werden, der Fortschritt. Und Marx sagt ja auch einfach nur, der bürgerliche Anspruch ist ja nicht falsch, sondern sie haben nicht weit genug getrieben und wir machen jetzt ernst damit eigentlich. Wie könnte man sagen, ist die Lage des Konservativen im 19. Jahrhundert, also das klassische Zeitalter konservativer Theoriebildung, nicht nach Condulis, sondern nach anderer Sicht, sind es für ihn reine Rückzugsgefechte?
Naja, es sind sicherlich auch Anpassungsversuche eben an soziale Realitäten. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Es ist ja nicht einfach auf einer ideologischen Ebene oder theoretisch, sondern diese Vorstellung, dass man zum Beispiel dann in England sagt, wir versuchen eine Art sozialen Konservatismus, oder auch in Deutschland diese Vorstellung, das analysiert er ja auch hinreichend in seinem Buch. Er spricht ja dann aber oft auch von Fiktionen. Das heißt, er kennzeichnet das dann schon so als im gedanklichen Gehalt nicht so besonders groß. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch geglaubt hat oder dass es auch nicht wirklich so war, dass solche Vorstellungen natürlich eine gewisse soziale Wirkung haben konnten und auch noch dem Konservatismus in verschiedener Hinsicht ein längeres Leben verliehen haben. Aber was halt eben entscheidend ist, sind ja nicht die Ideen. Also da wäre Condulis ja, analysiert zwar diese ideengeschichtlichen Konstellationen, aber das, was dann als soziale Dynamik sich entwickelt, ist letztlich ausschlaggebend, ob das Selbstverständnis der Konservativen dann so oder so ausfällt, dass sie sozusagen sagen, ja, wir bauen auch die soziale Komponente ein, wir sind auch für einen Sozialstaat, oder sogar nachher für einen Wohlfahrtsstaat. Warum nicht, wenn das eben dazu dient? Und das ist ja das, was er dann auch aufgreift, wenn es dazu dient, eben gegenüber dem Kommunismus jetzt selbst im Kalten Krieg noch das zu stabilisieren, ne? Dass man sagt, wenn es nötig ist, um unser westlich-freiheitliches System zu bewahren, dann ist auch das mit Wohlfahrtsstaat zu machen, obwohl gerade viele Konservative eigentlich das gar nicht mehr so als bevorzugte Idee vertreten hätten. Aber da war man dann eben bereit, Kompromisse einzugehen, und das fängt eben im 19. Jahrhundert schon an. Und dann kommt es eben zu diesen Umkehrungen, dass eben die im 19. Jahrhundert noch sehr stark versuchen, einen Konservatismus zu etablieren, der genuin christlich ist und zum Beispiel eben an diese alten Vorstellungen anknüpft und dann eben auch noch denkt, dass Moral und Politik dasselbe letztlich sind, dass der sich umwandelt zu einem Konservatismus, sagen wir mal, heutiger Zeit, wenn es den dann noch so gibt, der eben gerade klar gegenüber totalitären Zumutungen eben darauf beharrt, es gibt diesen Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft, und wenn man den nicht aufrechterhält, läuft man Gefahr, in ganz andere Richtungen zu gehen. Und diese Sache ist ja nicht etwas, was sich jetzt auf reiner Ideenebene abspielt, sondern wird halt von sozialen Kräften geprägt, die eben
Ja, also man könnte sagen, das 19. Jahrhundert, eine Zeit der Anpassung an neue historische Realitäten, die geschaffen wurden. Einerseits natürlich im politischen Bereich, Souveränität und so weiter mit der Französischen Revolution, und die andere große Revolution, die industrielle, wir hatten auch schon öfter Kapitalismus angesprochen, Liberalismus, ist natürlich das andere große Faktum, mit dem Konservative irgendwie umgehen müssen, weil auch dieses individualistische Menschenbild, das dem Kapitalismus zugrunde liegt, natürlich sowohl der Theorie der Societas Civilis als auch den verschiedenen Ausprägungen konservativer Theoriebildung im 19. Jahrhundert ja fremd ist. Nichtsdestotrotz setzt sich der Kapitalismus immer erfolgreicher durch, und der Konservative wird dann in die Lage gestellt, jetzt dazu irgendwie Stellung zu beziehen. Und ja, sich auch an diese neue Situation anzupassen. Und Condulis sieht ja gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen Bruch in der konservativen Ideengeschichte. Ja, wir hatten zwar vorhin schon gesagt, dass die interessante These von Condulis am Ende ist, dass es heutzutage durch diese ganzen Anpassungen der konservativen Theorie an neue historische Gegebenheiten heute eigentlich nur noch Liberale gibt, weil auch die Konservativen heutzutage sowohl den Kapitalismus als auch das moderne Souveränitätsverständnis des Staates nicht nur akzeptieren, sondern mittlerweile auch als das Selbstverständliche erachten. Und sein Argument ist ja, heute gibt es eigentlich keine echten Konservativen mehr, weil keiner wirklich hinter Industriegesellschaft und modernen Staat, Parlamentarismus und so weiter zurück möchte. Und
genau, weil man eben auch nicht auf moderne Zahnärzte zum Beispiel verzichten möchte, nicht? Das sind natürlich so die klassischen Punkte dabei, wo es dann zwischen Rhetorik, wenn man die kulturkritisch dann auswalzt, und den eigenen praktischen Lebensentscheidungen natürlich einen Widerspruch geben kann, nicht? Und wenn natürlich die soziale Trägerschicht nicht mehr da ist, die so etwas verankern könnte, dann ist natürlich die Frage, welche Ideologien überhaupt dann noch möglich sind. Condulis hat ja auch gesagt, das 21. Jahrhundert wird eigentlich das Ende des Liberalismus bringen. Das heißt, da weiß man auch noch nicht, was dann da wirklich kommt, sodass also das auch noch mal eine zusätzliche Schwierigkeit wäre. Aber warum dann viele mit dieser These, dass letztlich die Konservativen auch nur noch Liberale sind, viele unzufrieden waren, hängt natürlich damit zusammen, dass die Konservativen ja nicht erklärt bekommen wollten, dass es sie eigentlich nicht mehr gibt und ihre Thesen keine Basis in der Wirklichkeit haben, weil alle Berufung auf anthropologische Gewissheiten letztlich polemisch gerichtete Selektionen aus möglichen Thesen sind, nicht? Und wenn das sozusagen wirklich so anthropologisch wäre, wie die Konservativen behaupten, ist ja Condüles Argument, dann ist eigentlich nicht so ganz klar, warum man das so betonen muss, weil dann wäre es ja anthropologisch eigentlich gesichert.
Ja.
Aber das geht eben so nicht. Und die Gegner der Konservativen waren mit dieser These auch deswegen nicht so zufrieden, weil ihnen damit eigentlich die Möglichkeit genommen wird, die Konservativen als eigentliche Faschisten und so weiter zu denunzieren. Denn wenn die Konservativen letztlich auch Liberale sind, die klar für den Rechtsstaat eintreten gegenüber dem, und der Rechtsstaat ist ja eine Konzeption, die nicht der Societas Civilis entspricht, sondern das ist eben ein Resultat dieser späteren Entwicklung von Trennung von Staat und Gesellschaft. Und wenn die Konservativen dafür eintreten und für Menschenrechte und so weiter, dann kann man sie eben auch nicht in der üblichen Weise bekämpfen. Das ist also auch für diese Leute frustrierend. Und insofern war dann Condüles mit seiner These zwischen allen Stühlen. Das hat ja auch Eberhard Straub damals schon sehr gut herausgearbeitet, warum das so ist. Und Condüles wusste natürlich, dass wenn ich jetzt ideengeschichtlich, polemologisch, analytisch irgendeinen ideologischen Komplex analysiere, dann heißt das nicht, dass ich dem in der praktischen Politik seine Wirksamkeit nehme. Das sind zwei Paar Schuhe. Und er hat ja auch mit seiner Theorie, seinen Analysen keine politische keine politischen Zwecke verbunden in dem Sinne. Das ist das, was bei ihm sozusagen unter Nihilismus läuft, als rein wissenschaftliche Haltung. Analysiere ich Wertvorstellungen. Und er hat ja dann zum Beispiel auch gesagt, wenn der Konservatismus sagt, wir schaffen etwas, was sich zu erhalten lohnt. Das ist ja mit der Spitze gegen Möller von den Bruck und andere Leute, Lagarde und so, die das eben aufgebracht haben. Dann sagt er, das ist im Grunde eine Lehrformel. Ne? Da folgt er im Grunde so dieser Ideologiekritik von Ernst Topitsch und anderen Denkern, dass er sagt, wenn ich sage, wir müssen etwas aufbauen, was sich zu erhalten lohnt, dann ist das keine spezifisch konservative Aussage, weil dem alle zustimmen würden, auch die Kommunisten, weil die ja auch was aufbauen, was sich zu erhalten lohnt, nämlich den Kommunismus. Und so sagt er dann eben auch, wir leben aus dem, was immer gilt. Da sagt er auch dann, ja, was gilt, ist eben Interpretationssache und an sich ein leeres Wort. Und das ist natürlich diese polemische Spitze, wenn man so will, bei ihm gegen alles, was jetzt aus diesem Bereich konservativer Revolution entwickelt wurde, weil er sagt, man könnte denen ja noch zugeben, dass es revolutionär ist auf eine Art, aber was daran konservativ sein soll, im Sinne etwas von Bewahrendem, ist ihm schleierhaft, nicht? Und manchmal überzieht er da vielleicht auch so aus polemischer Absicht, aber diese ideologiekritische Komponente ist natürlich bei Condüles sehr stark, ne? Und aber ohne Hoffnung oder Erwartung, dass sich das irgendwie sozial wirksam niederschlägt. Also keiner wird jetzt das Buch lesen und sagen, ich verzichte jetzt darauf, mich in einem politischen Sinne konservativ oder antikonservativ zu verorten.
Ja, das ist natürlich die Frage. Also zusammenfassend kann man sagen, Condüles macht es einem erstmal schwerer, sich als konservativ zu bezeichnen. Und beim Lesen dachte ich mir, dass auch ein bisschen ungerecht ist, weil er, was er den Konservativen ja zum Vorwurf macht, ist genau ihre Anpassung eigentlich an neue Gegebenheiten. Und es kam mir so vor, dass dadurch, dass er den Konservatismus als einen abgeschlossenen historischen Block, eine Formation betrachtet, sagt, okay, den Konservatismus macht diese verschiedenen Merkmale, dieser Inhalt macht ihn eben aus. Und dann hat man eine Schablone sozusagen und legt das eben an spätere Phänomene an und sagt, ah ja, hier weicht das davon ab und deshalb ist es kein Konservatismus mehr. Es ist ein bisschen wie anderes Beispiel, eben Heidegger das gerne macht mit altgriechischen Begriffen, ja, wo er sagt, naja, hier haben wir einen altgriechischen Begriff und ursprünglich bei den Vorsokratikern heißt das ja das und das und deshalb sind eigentlich alle Philosophen danach liegen falsch, weil sie den Begriff in einer anderen Weise verwendet haben. Und es scheint mir auch bei Condüles bisschen eben so zu sein, dass er dann eben doch seinen Merkmalkomplex von Konservatismus hat und den Konservativen vorwirft, dass sie davon abweichen. Oder ja, man ist eben gezwungen, denke ich, gewissermaßen mit der Zeit zu gehen, da Anpassungen, man muss ja auch Lösungen irgendwie finden für neuartige Probleme. Und genau diesen Versuch der Lösung wirft Condylis ja den Konservativen vor und er nennt es jetzt nicht Verrat, das sind ja gar nicht Kategorien, in denen er denkt, so normativ, sondern er sagt das eben analytisch. Hier hört der Konservatismus eigentlich auf, weil er versucht, sich den modernen Gegebenheiten anzupassen.
Naja, das Problem ist natürlich, dass man sozusagen, also eigentlich die These, die bei ihm dahinter steht, wäre ja, wie kann man die zusammenfassen? Man könnte vielleicht sagen, dass wenn ich jetzt theoretisch zeigen kann, dass ein bestimmter Begriff in sich inkongruent ist, dass das nicht stimmig ist, dann ist es für mich als Analytiker dieser ideengeschichtlichen Konstellation oder dieser dann muss ich nicht denen, die sich selber so bezeichnen, sagen, wie sie das lösen können. Aber das Problem ist ja sozusagen auch schon dadurch gegeben, dass er sagt, ja, die frühen Konservativen waren ja gar nicht welche, die sich selber so genannt haben. Also man hat so eine merkwürdige Konstellation, dass es dann in dem Moment, wo es Leute gibt, die sich Konservative nennen, eigentlich der Konservativismus schon auf dem Weg zum Absterben ist. Und an dem Punkt, wo er dann das Buch schreibt, sagt er auch ausdrücklich, dass der Konservatismus schon tot ist. Und das ist im Grunde ein bisschen so eine hegelianische Denkfigur, dass man dann den Konservativismus erst verstehen kann, wenn ich wie die Eule in der Dämmerung losfliege und sehe, das ist jetzt schon, der Tag ist vorbei, jetzt kann ich das analysieren. Na, das ist aber sozusagen dann politischen Kräften unbenommen, weil man es ja eh nicht verhindern kann, zu sagen, wir wollen aber jetzt in dieser konkreten Situation, wie wir sie interpretieren, uns konservativ nennen, weil wir damit eine Aussicht auf Erfolg verbinden. Das wäre ja sozusagen dann unabhängig davon, ob jetzt ein historisches Phänomen abgeschlossen ist. Und das Zweite ist natürlich, es gibt ja schon oft genug oder gab es eben Toterklärungen von allen möglichen Dingen. Also Karl Marx ist schon in den 1930er Jahren für tot wie Ramses erklärt worden. Und das wiederholt sich ja immer in gewissen, also Hegel ist für tot erklärt worden und so weiter. Der Staat ist für tot erklärt worden. Aber heißt das dann, dass das für alle Zeiten damit erledigt ist, nicht? Das wäre so ein geschichtsphilosophisches Problem, wo man sich dann fragen kann, ja gut, wenn es eine historische Formation ist und ich definiere von vornherein Konservativismus als die Ideen, den Ideenkomplex einer sozialen Schicht in der frühen Neuzeit, dann ist natürlich, wenn die vorbei ist, das vorbei. Aber politische Begriffe haben natürlich die Fähigkeit, sich zu wandeln und in ganz verschiedenen Konstellationen angewendet zu werden. Und irgendeinen Sinn kann man konkret sicherlich auch damit verbinden, weil es ja sonst nicht verwendet würde. Ne? Also und dass das keine kohärente Vorstellungen sind, das kann man ja schon daran sehen, dass eben Konservative auch schon in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion während der Brezhnev-Jahre gefunden wurden und so weiter und so fort, auch in der SPD. Und das ist dann natürlich alles nur so ein Positionsbegriff. Ne? Aber dass dann in einer bestimmten Situation eine Gruppe sagt, wir wollen konservative Politik machen und für uns ist das verbunden mit diesen und jenen Vorstellungen, kann man jetzt nicht dadurch aushebeln, dass man sagt, Condylis hat euch aber gesagt, ihr seid schon tot.
Ja, das heißt, man kann heutzutage trotz Condylis noch guten Gewissens sich als konservativ bezeichnen.
Ja, mit dem guten Gewissen ist immer so eine Sache. Nicht? Aber das Interessante ist ja, dass er gerade gesagt hat, der Konservatismus hat sich ja oft so dargestellt, als sei er theoriefern. Und das ist, glaube ich, eine Position, die man sich nicht mehr leisten kann. Also das geht einfach nicht. Ja. Man muss gerade aus dieser doppelten Perspektive heraus, dass man einerseits ja etwas hat, was bekämpft werden muss. Sonst würde man ja nicht meinen, dass man politische Ideen vertritt, die sich mehr durchsetzen sollten als andere. Da muss man ja auch mit gewissem theoretischen Gerüst, theoretischem Gerät herangehen. Und man muss natürlich auch in der Lage sein, begrifflich zu analysieren und zu verstehen, was man selber macht. Und wenn im politischen Meinungskampf natürlich von Parteien oder Gruppenbegriffe verwendet werden, dann ist das für Theoretiker sicherlich nicht immer das Gelbe vom Ei, um es mal vorsichtig zu sagen, weil ja auch da zum Beispiel nur solche Slogans wie "Wir sind das Volk" ist da, das kann man so und so auslegen und hilft einem eigentlich nicht viel im Zweifelsfall. Ne? Aber das ist halt eben dann wieder ein anderes Problem.
Ja, wir hatten ja jetzt öfter auch schon diesen Gegensatz eben von Ideenanalyse, die er betreibt, und dann daneben gibt es noch die politische Praxis, die auch ihre eigene Berechtigung hat und auch unabhängig davon verläuft, ob Theorien jetzt tot sind oder nicht. Vielleicht dann abschließend noch die Frage, hat sich denn das theoretische Konservatismusverständnis von Condylis irgendwie auf den akademischen Betrieb ausgewirkt oder ist das nach wie vor eine singuläre Deutung des Konservatismus und man bleibt nach wie vor, ob mit oder ohne gutem Gewissen, dabei, dass man sagt, okay, Konservatismus beginnt eigentlich 1789. Die Frage ist eigentlich letztlich, hat er recht, hat er nicht recht? Damit ist es legitim, das zu sagen, es gibt diese konservative Theorie avant les lettres sozusagen, bevor es den Begriff auch dafür gibt. Was bleibt davon?
Naja, also soweit ich das sehe, sind eigentlich schon die maßgeblichen Historiker der Auffassung, dass das stichhaltig ist. Und er hat ja auch viele plausible Quellen, Texte angeführt, die zeigen, dass das eben Sinn hat und Hand und Fuß hat, diese Interpretation. Welche historischen, Studien jetzt sich jeweils konkret wie darauf bezogen haben, das hängt natürlich davon ab, dass die Geschichtswissenschaft das eine ist und das andere aber ist, dass der Konservatismus natürlich immer auch Gegenstand der Politikwissenschaft ist und Politikwissenschaft ist halt immer vermischt mit aktuellen politischen Zielen oder zumindest Vorurteilen, Vorstellungen, sodass eben oft dann diejenigen, die über den Konservatismus schreiben, nicht einfach nur den beschreiben wollen, was ja bei Condylis so die Intention war. Er möchte einfach eine Konstellation beschreiben, sondern da möchte man auch gleichzeitig das bekämpfen und oder befürworten und verteidigen. Mhm. Und damit kommen eben andere Dinge hinein, wo es dann gar nicht mehr unbedingt darauf ankommt zu gucken, ja, stimmt es jetzt, was er über irgendwelche Theoretiker im 17. Jahrhundert sagt? Und ich glaube, dass jetzt eigentlich erst der Punkt ist, dass überhaupt eine neue Generation von auch Forschern in den Universitäten sich eben mit diesen Thesen noch einmal stärker beschäftigen kann, weil das Buch jetzt eben wieder neu auf dem Markt ist und weil auch im 21. Jahrhundert ja doch jetzt nach ja schon fast 25 Jahren, 21. Jahrhundert, eine ganz andere Situation entstanden ist, die man noch mal neu gewichten kann. Und dann müsste man eben auch genauer untersuchen, inwiefern eben das, was im politischen Spektrum oft als konservativ bezeichnet wird, ja, sich bestimmen lässt oder ob das eben dann mit den Begriffen von Populismus, Rechts oder wie auch immer anders, besser erfasst werden kann. Das ist dann wieder auch eine Frage der Auseinandersetzung, weil ja diese Begriffe, wie gesagt, nicht im luftleeren Raum agieren, sondern in einem Spannungsfeld von Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung, die dann einfach wieder polemisch grundiert sein müssen. Und das lässt sich auch nicht aufheben, diese Konstellation. Das heißt, es geht immer um einen Kampf um Ideen. Und diese Form von Ideenkampf besser zu verstehen, ist, glaube ich, Condylis ein guter Weggefährte.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, lieber Herr Dr. Kinzel, ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren und für die interessanten Einblicke.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Das war Katechon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.